Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Hallo, ich bin Carmen Santiago und heute zu Gast ist Heidi Geismeier. Heidi, du bist Osteopathin.
Ja.
Was macht man denn als Osteopathin?
Also eine Osteopathin behandelt den ganzen Menschen. Ich behandle hauptsächlich Kinder, aber im Großen und Ganzen geht es darum, dass man schaut, dass im Körper eines Patienten alle Strukturen frei beweglich sind. Also die Osteopathie hat einen Arzt entwickelt und die osteopathische Ausbildung geht auch in erster Linie um die ganze Anatomie. Und man schaut, dass man praktisch wie aufräumt. Also ich sage immer, wie wenn man ein Instrument stimmt.
Bezieht sich aber eben auf Knochen?
Gar nicht. Wir behandeln Organe, die Durchblutung der Organe, die Knochen auch natürlich, wenn da was ist, je nachdem halt, was los ist.
Okay, seit wann machst du das?
Ich habe meine Ausbildung 2006 fertig gemacht und habe jetzt hier in Neu-Ulm eine Praxis seither und habe mich dann ganz auf Kinder spezialisiert. Also da kann man sich an Fortbildungen auch austoben.
Gibt es einen bestimmten Grund, warum Kinder, die meckern nicht so viel wie Erwachsene? Oder?
Nee, das ist einfach, es macht mir unheimlich Spaß. Ich habe selber zwei Kinder. Und gerade bei Säuglingen und nach schweren Geburten oder nach komplizierten Schwangerschaften auch kann man einfach sehr viel helfen. Es macht einfach unheimlich Spaß, mit Kindern zu arbeiten. Und auch größere Kinder, Schulkinder und so, sind einfach schon lustig. Also macht mir schon sehr Spaß, auch dass ich mit relativ jungen Menschen dann zu tun habe. Auch die Eltern sind ja in der Regel nicht viel älter als 40. Das ist schon schön, wenn man so eine Arbeit machen kann, wo man viel mit jungen Leuten zu tun hat.
Und du hast auch Babys als Patienten.
Ich behandle Säuglinge ab dem ersten Lebenstag,
ja. Ja, und die... Also ich verbinde damit irgendwie so durchknacksen lassen, keine Ahnung, irgendwie. Und dann denke ich mir bei Babys, oh Gott, die brechen doch auseinander.
Nee, das macht man da natürlich auch gar nicht. Die meisten Knochen sind ja noch knorpelig angelegt. Und was beim Erwachsenen ein Knochen ist, ist beim Säugling noch vier Teile. Die haben insgesamt 94 Knochen mehr. Und auch die ganze Anatomie ist einfach noch ein bisschen anders. Und man knackst da auf gar keinen Fall bei irgendeinem Säugling umeinander, sondern man macht es sehr, sehr sanft. Und arbeitet einfach ganz weich mit den Strukturen und die Babys genießen das in der Regel sehr. Manche brüllen auch mal, wenn sie vielleicht gerade an die Geburt erinnert werden auch. Ja, das ist ja teilweise auch sehr traumatisch, wenn das CTG abschmiert und sie da irgendwie Sauerstoffmangel hatten oder so. Dann ist das durchaus auch mit Ängsten verbunden oder mit eben dramatischeren Situationen. Und an sowas erinnern die sich manchmal bei der Behandlung. Man kann aber dann einfach die Flasche geben oder auch stillen nebenher. Das ist sehr super zum Behandeln.
Aber machst du da nicht dann, also von Natur gegeben, wird das doch schon alles richtig sein. Und wenn du dann das so eingreifst, machst du dann nichts kaputt?
Nee, da kann man nichts kaputt machen. Man arbeitet da eigentlich mit dem Gewebe, mit der Natur zusammen. Also ein Osteopath gibt praktisch dem Gewebe einen Hinweis, guck mal hier, das könnte weicher sein. Im Prinzip schätze ich die ganzen Strukturen ein und untersuche, ob sich alle Organe und alle Strukturen so frei beweglich zueinander bewegen können, wie sie sollten. Und wenn jemand zum Beispiel sich spät dreht hat, vielleicht weil die Nabelschnur umgewickelt war oder irgend sowas, oder lang in einer Position war, dann haben die einfach Kompaktionen manchmal oder von der Geburt eben überlappen sich ganz leicht die Schädelknochen zum Beispiel, es bremst dann einfach aus und die haben dann schon auch Probleme. Also sind zwar schon gesunde Kinder, die meisten, aber haben unter Umständen eben also Schreibabys oder Schluck- und Saugprobleme oder schiefe Köpfe oder können nur in eine Seite gucken. Also da gibt es dann schon Dinge, die man mit ein, zwei Behandlungen einfach ein bisschen aufräumt und dann können sie symmetrisch sich schön weiterentwickeln.
Wie kommen Eltern auf dich?
Die meisten Eltern werden von den Hebammen eigentlich auf die Osteopathie hingewiesen. Oder teilweise auch von anderen Eltern natürlich, Elterntreffs, auch viele Kinderärzte hin, Ulm jetzt wenig, aber tendenziell schicken schon auch die Kinderärzte oder auch gleich im Kreissaal, kriegt man es gesagt.
Also es ist schon so medizinisch anerkannt im Kollegenkreis.
Mittlerweile übernehmen es auch sehr viele Krankenkassen. Nö, es gibt auch Ärzte, die sagen, das unterstützt man nicht, wollen sie nicht rausschreiben, sind aber immer private Überweisungen. Also je nachdem, wie man versichert ist, braucht man eben von Kinderarzt oder Hausarzt eine private Überweisung und da gibt es tatsächlich auch Ärzte, die sich nach wie vor weigern, das rauszuschreiben.
Und kann das irgendwie, bringt das einem Vorteile später mal im Leben oder kann das auch langfristige Nachteile haben, wenn man sowas nicht erfährt?
Also da gibt es Gott sei Dank aus Frankreich und Norwegen und London und England und Amerika ganz gute Langzeitstudien auch mittlerweile, dass die Jugendlichen teilweise weniger Skoliosen haben, also krumme Wirbelsäulen zum Beispiel oder weniger Zahnspangen brauchen oder weniger Kopfschmerzen haben, aber da sind die Studien einfach noch relativ dünn. Es wird zwar immer mehr wissenschaftlich gearbeitet, aber da muss man einfach auch noch viele Erfahrungen sammeln. Aber es ist schon eine deutliche Verbesserung, wenn das Kind halt plötzlich schläft oder so. Also die reale Verbesserung direkt nach einer Behandlung ist schon bei den meisten sehr gut.
Aber solche Anwendungen hier in Deutschland zahlt man noch privat?
Nein, das übernehmen mittlerweile sehr viele Krankenkassen. Da gibt es eine gute Seite, Osteokompass zum Beispiel im Internet, da kann man sich erkundigen, welche Kassen sie übernehmen, sonst einfach seine Krankenkasse anrufen. Also außer AOK zahlen fast alle Kassen mittlerweile die Osteopathie. AOK Sachsen und im Norden oben auch.
Okay, also.
Und viele Betriebskrankenkassen, private auch, muss man einfach mit seiner Kasse sprechen.
Okay, und du machst das quasi hauptberuflich 100%?
Mhm.
Weil du machst ja auf der anderen Seite auch viel Gemeinnütziges noch.
Mhm.
Und zwar bist du des Öfteren mal in Kenia.
Ja, bin ich normalerweise immer Ostern. Zuletzt war jetzt aber im November, weil letzte Ostern leider Wahlen in Kenia waren. Da ist es zu gefährlich. Aber ansonsten bin ich jedes Jahr für 2 Wochen in Kenia bei diesem Projekt dabei, wo wir uns auch ganz um Kinder und Mütter kümmern und unter anderem auch gegen die Beschneidung der Mädchen kämpfen.
Das ist ja jetzt was komplett anderes dann als hier in Deutschland. Auch von der Versorgung dort erstmal. Und natürlich so Beschneidungen sind ja auch nicht ohne, um es mal milde auszudrücken.
Genau, das ist eben so ein Stück weit aus dieser Arbeit dort entstanden, diese Divinity Foundation, mit der ich da mal mitgehe. Diese Frau ist selber Osteopathin aus London und hat es damals in Berlin auf dem Kinderosteopathie-Kongress vorgestellt, ihr Projekt. Mhm. Ich war zu dem Zeitpunkt zweimal in Peru mit, weil meine Schule da ein Projekt hat. Und das bietet sich auch einfach an, die Osteopathie hat man halt einfach dabei. Ja, das habe ich einfach in meine Hände. Und deshalb hat sie auch Osteopathen gerne dabei, weil die eben halt ziemlich weitreichende, umfassende Ausbildung haben und sich einfach mit Anatomie und medizinischen Dingen gut auskennen, und die kann man da gut einsetzen in so Ländern dann, um eben die Medizin zu ergänzen. Wir haben dort eben eine ganze Apotheke dabei, wir haben auch Ärzte mit aus Europa, genauso wie aus Kenia, und versorgen dann dort auch Kinder und Mütter mit medizinischer, erstmal kostenloser medizinischer Hilfe und was sie eben brauchen. Ein Drittel ungefähr wird dann osteopathisch auch versorgt. Und das sind auch Leute, die haben dann einen Unfall mit ihrer Kuh gehabt oder im Slum irgendwo, also Unfälle ja, in erster Linie.
Ist aber nicht ein Hauptproblem dann eher dort auch Medikamente zum Beispiel, doch, dass die gar nicht erst die Medikamente vor Ort haben?
Also genau, doch. Wir haben eine ganze Apotheke dabei und das werden die meisten auch, was sie brauchen medizinisch, genauso mit Antibiose oder mit, manche muss man haben Malaria, je nachdem was sie einfach haben. Sehr viel Wundversorgung auch, also Eiterherde an den Beinen oder solche Dinge. Und wir haben dann aber auch noch Kleider dabei, manche brauchen einfach bloß Schuhe, die Kinder werden eigentlich alle entwurmt oder kriegen Vitamine. Also das ist schon sehr umfassend, da geht es nicht nur um Osteopathie.
Und wie oft ist da jemand vor Ort?
Diese Organisation macht das Projekt praktisch alle 2 Monate. Also die,
okay,
die werden immer wieder die gleichen Stationen quasi alle 2 Monate versorgt.
Also man fährt da quasi durchs Land?
Nein, wir sind die erste Woche, also immer so aufgebaut, so ein Projekt geht 2 Wochen. Mhm. Darum kann ich das auch sehr gut machen, trotz Kindern und eigener Praxis und so weiter. Und da ist man eine Woche in Nairobi und da ist man aber jeden Tag in einem anderen Slum, in einer anderen Location. Also einmal ist es eine Taubstummenschule, einmal ist es in so einem Sikh-Tempel ist man da zu Gast. Einmal so ein buddhistisches Zentrum, wo wir eben in der Klinik arbeiten können. Einmal sind wir zu Gast in so einem Hospital vom Lions Club. Also ganz unterschiedlich. Ein AIDS-Waisenhaus, Kinderheim. Also das sind so die Stationen. Da hat sie ein paar und die werden dann immer wieder praktisch bedient und versorgt. Und die zweite Woche ist man dann Richtung Mombasa auf halber Strecke mitten bei den Maasai auf dem Acker. Das ist dann richtig draußen.
Wow.
Unter freiem Himmel. Ja, das ist toll. Da sieht man auch eine Giraffe und Zebra weghüpfen haben und so.
Ich würde sagen, da musst du uns noch ein bisschen drüber erzählen, da über deine Erlebnisse. Wir machen kurze Musik. Du hast ja was mitgebracht.
Mhm.
Schauen wir mal, was auf Platz 1 deiner persönlichen Charts ist.
Ja.
Und sagst uns dann danach, was ist, ja?
Gerne.
Hallo bei der Plattform auf Free FM. Heute zu Gast ist Heidi Geismeier.
Ja.
Du bist Osteopathin und du hast uns gerade eben erzählt, du bist des Öfteren auch mal in Kenia.
Ja, bei unserem wunderbaren Projekt dort, um Kindern und Müttern zu helfen.
Genau. Und ist es eine Musik, die du damit eigentlich verbindest, was wir gerade gehört haben? Weil du hast ja deine eigene Musik mitgebracht.
Ja, das ist schon immer meine Reise, Bekleidungs, meine Lieblingslieder, ja.
Was war das jetzt, was wir gehört haben?
Das war jetzt Vic Chestnut, Soggy Tanks heißt das Lied.
Und wir sind jetzt gerade ausgestiegen. Bei mir im Kopf ist hängen geblieben und dann sind wir bei den Maasai und leben dort eine Woche.
Mhm.
Mittendrin.
Mittendrin, wobei wir sind nachts in unserem eigenen Camp. Da gibt es natürlich so Camps, weil nebenan sind ja auch überall Naturparks, wo man Elefanten beobachten kann und so Game Drives machen kann. Und das ist ein ganz normales Camp, wo wir zelten und dann da am Lagerfeuer abends sitzen und am Morgen immer unseren Bus packen, ja, man kommt immer aufs Dach, die ganze Medizin, die Massage legen, die ganzen Koffer mit Medikamenten und Klamotten und was wir halt so haben und dann geht's los. Und so die Fahrt ist immer toll, weil man halt dann tatsächlich mittendrin ist und da hüpfen wirklich Zebras weg oder man sieht eine Giraffe oder einen Vogelstrauß. Also es ist schon wirklich mitten im Grünen, hinten immer der Kilimandscharo, der zwar bloß einmal eine Stunde am Tag rauskommt, aber meistens sind wir so früh unterwegs. Und dann fahren wir zu einem Dorf, oder in die Nähe von dem Dorf, zu einer Kirche oder zu einem schönen großen Baum, zu so einer typischen Schirmakazie und bauen dort unser Camp auf. Und nach und bis wir aufgebaut sind, so nach einer guten Stunde, ist dann auch meistens schon die erste Familie und die ersten Kinder und dann auch so bald das ganze Dorf eigentlich da.
Und mit was kommen die zu euch?
Zu Fuß.
Nee, mit was für Krankheitsbildern?
Ach so.
Also wenn die zum Auto kommen würden, würde es mich wundern.
Nee, genau, die latschen halt aus dem Gebüsch, das ist einfach ein schönes Bild. Die haben alles Mögliche, ganz unterschiedlich. Jetzt im November zum Beispiel war es sehr lange Trockenzeit, da haben die alle Probleme mit ihren Augen, weil Krankheiten von Fliegen übertragen werden, die eben sehr viel bei den Kindern in den Augen sitzen oder auch bei den Erwachsenen. Und da eben, weil da die letzte Flüssigkeit zu finden ist, trinken wollen und da aber oft auch Krankheiten übertragen. Also da haben wir zum Beispiel viel Augen behandelt. Und gerade wenn es so trocken ist, haben die Kinder in der Regel sehr viel auch Durchfälle und solche Dinge. Also das ist eigentlich so der Standard, Durchfälle und Bronchitis, Lungenerkrankungen.
Sterben da viele Kinder daran, an Durchfällen zum Beispiel, stelle ich mir jetzt so vor?
Nee, eigentlich da auf dem Land weniger. Die schlimmeren Durchfallerkrankungen haben sie eigentlich fast in der Stadt, meiner Meinung nach, in den Slums und so, wo es einfach nur mal dreckiger ist. Die auf dem Land sind eigentlich irgendwie doch noch gesünder, wie hier auch.
Und diese Stämme, also es sind ja wirklich noch so richtige kulturelle Stämme. Nehmen die das wirklich so an, diese moderne Medizin?
Mhm. Also die Maasai, ganz unterschiedlich, die haben natürlich selber auch ihre Medizinmänner und haben ihre Pflanzen und haben da verschiedene Tipps und Tricks auch, wie sie gerade Schwangere dazu bringen, früher zu entbinden mit Brechnuss und so. Also die haben uns das mal so aufgezeigt. Das sieht man auch ein bisschen in so einem Film über die Divinity Foundation, den kann man auf YouTube angucken. Da sieht man das ein bisschen. Die meisten sind aber sehr interessiert und eher schon jetzt im Moment so, dass sie sagen, wir wollen unbedingt eure Medizin und es ist viel toller, wo wir schon wieder eher sagen, hey, ihr habt doch da selber super Tees und ihr habt doch das und ihr habt doch das. Die haben zum Beispiel ja auch diesen Busch von diesem Neembaum, das kann man hier in den Ökoläden kaufen, was die als Zahnbürste benutzen. Also da müssen wir eine Plastikzahnbürsten verschenken.
Also da wird so drauf rumgekaut, eben auf der Rinde.
Genau,
gell?
Ja, die streichelt so auf und da kann man einfach auch gut die Zwischenräume saugen.
Und dann
die haben tolle Zähne auch alle, natürlich auch, weil sie keine Bonbons haben. Das macht schon auch was aus. Die ernähren sich ja hauptsächlich von Blut und Fleisch. Die haben auch, obwohl sie mittlerweile relativ sesshaft sind, kaum eine Landwirtschaft und kaum einen Anbau. Also die haben eine ganz spezielle Ernährung auch.
Trinken die Blut?
Mhm. Frisches Blut aus dem Hals.
Wie aus dem Hals?
Kuh.
Eben vom Tier.
Kein Kannibal. Ja.
Das ist ja eine ganz andere Welt.
Ja, ist eine andere Welt.
Wie war das denn für dich, als du das erste Mal dahin gegangen bist?
Als wir das erste Mal gekommen sind, ging es ja, es geht ja immer in Nairobi los. Man kommt ja langsam Schritt für Schritt praktisch in diese ganze Welt rein und schon an diesem ersten Einführungstag, wo man seine Übersetzer kennenlernt, wo man die Ärzte kennenlernt und das ganze Team einfach sich so ein bisschen zusammenfindet und auch die ganzen Medikamente umgepackt werden und abgefüllt und so, da wird man mit einem kleinen Film auch so ein bisschen reingeführt. Und da kann ich mich gut erinnern, wie wir beim ersten Mal völlig überwältigt waren eben von den Bildern mit diesen typischen Maasai-Frauen, mit diesen riesen Ohrringen und Ohrlöchern und in dieser kompletten Tracht und genauso. Also das hat uns sehr fasziniert, dass wir die dann vielleicht auch so mal sehen oder vielleicht auf dem Foto und am Schluss steht man mittendrin. Ich bin mit einem Motorrad gefahren, also wir sind da wirklich mittendrin und die sind unheimlich freundlich und herzlich und weder, dass sie jetzt die Weißen da besonders auf den Sockel heben und uns da irgendwie besonders anhimmeln, noch dass sie jetzt irgendwie die sagen, was wollt ihr hier, ihr Weißen, erzählt uns nichts. Sondern das Schöne ist tatsächlich, dass sie ganz auf gleicher Höhe mit einem sprechen und sich austauschen und interessiert sind, sich freuen, wenn man auch interessiert ist. Und das ist eigentlich das Tolle dran, dass man wirklich hautnah dran ist.
Also die sprechen Englisch?
Die sprechen teilweise nur Maasai oder Kiswahili, aber wir haben immer Übersetzer und machen das dann über Englisch. Manche können Englisch, die in der Schule waren, aber sind ja da viel auch nur die Jungs. Mittlerweile Schulpflicht seit 2 Jahren für die Mädchen in Kenia.
Wird die auch umgesetzt?
Immer besser.
Okay. Und also das erste Mal war es aber schon so, dass sie dich zum Beispiel anfassen wollten. Ich meine, du hast jetzt helle Haare, die helle Haut, also ist ja komplett anders. Bist auch aus Sicht der Maasai komisch angezogen, wahrscheinlich.
Ja gut, also normale Hosen und T-Shirts kennen sie schon auch. Also so ganz hinterwäldlerisch ist es auch nimmer. Und es treffen auch die Maasai, die mit uns zusammenarbeiten und uns übersetzen oder auch dagegen die Beschneidung mit unterstützen, Aufklärungsarbeit machen, die sind teilweise selber irgendwo in Nairobi in der Schule mal gewesen und haben dann auch Jeans und T-Shirt an. Und auch die Schulen sind ja normalerweise mit Schuluniform, also ist jetzt auch nicht so, dass sie das noch nie gesehen hätten. Und auch die Touristen, die hier und da mal einen Elefant angucken wollen, sind ja auch nochmal angezogen. Aber auch in den Slums, die ganzen Kinder sind natürlich sofort da, wollen auf dem Schoß sitzen. Und wir waren aber ja auch in Waisenhäusern und einfach an traurigen Plätzen, wo die Kinder sowieso unheimlich Nähe suchen und die hätten sich auch bei einem Schwarzen lebend gerne auf den Schoß gesetzt. Da ging es gar nicht so sehr, ob wir jetzt weiß oder schwarz sind. Da ging es einfach um Nähe und um mal herschmusen und überhaupt mal irgendwo bei einem Erwachsenen auf dem Schoß sitzen zum Beispiel. Also das war auch wichtig.
Bekommt man dann so Tipps auch, dass man sich vielleicht auch mal ein bisschen zurücknehmen soll und dann nicht, also wenn dann diese Kinder da angestürmt kommen und nicht da alles mitmachen soll?
Also man soll kein Geld verschenken, weil viele natürlich auch zum Betteln gezwungen werden oder angehalten werden. Jetzt so an der Straße zum Beispiel sind ja überall auch immer ständig irgendwie Leute, aber es ist jetzt nicht so ein riesiges. Sie sind sehr respektvoll, auch die Kinder. Also es ist schon, wenn man einem Luftballon schwimmen wollen sie natürlich alle ein, aber es ist trotzdem so, dass sie sich dann auch sofort brav in die Reihe stellen oder so, wenn man halt einfach erstmal sein Zeug auspacken muss oder so. Also sie sind echt diszipliniert und super süß. Und wir wurden eigentlich eher angehalten, dass wir uns nicht in politische Diskussionen stürzen sollen und solche Dinge oder dass wir nie einfach nach dem Sex nochmal allein rausgehen oder so, weil da wird es einfach auch in Nairobi sehr gefährlich und man kann dann schon auch, wir mussten auch immer unser Camp um 4 wieder zusammenpacken und wirklich um 5, 5:30 raus, bevor es dunkel wird, weil dann ändert sich einfach die ganze Umgebung dort und wird sehr, sehr gefährlich.
Ja, eben, ich
vor allem in den Slums, wo kein Licht und kein Strom mehr ist, also da ändert sich dann schon alles. Also da gibt es schon Verhaltensregeln für uns Weiße. Aber alles in allem hatten wir nie Angst, nie das Gefühl, dass sie uns was klauen wollen. Wir haben auch nie besonders extrem jetzt auf unsere Sache aufpassen müssen oder so. Also das war unheimlich toll dort und entspannt auch.
Du hast
auch
mir
gut auf uns aufpassen.
Du hast mir gerade eben schon erzählt, es gab ja auch mal so einen Moment und zwar war das mit diesem Shopping Center, das du auch einkaufen gegangen bist, wenn du es vielleicht nochmal.
Ja, das war letztes Jahr das Westgate, da werden sich sicher manche nur dran erinnern, da war ja dieses Geiseldrama und wir kennen das sehr gut, wir haben da keine 300 Meter davon gewohnt jetzt auch wieder und vor allem auch die Jahre davor, da auch immer einkauft, Geld wechselt, das ist einfach ein Riesen-Shopping-Mall, wo man alles erledigen kann, was man so am Weg ab und zu noch geschwind braucht. Und das hat uns schon sehr berührt und auch die dort waren immer noch so ein bisschen geschockt, einfach von der ganzen Thematik. Und wir sind natürlich auch immer wieder an dieser furchtbaren Riesenbaustelle vorbeigefahren. Das sieht aus wie, also es ist alles zusammen eine Bruchhalde, also wie Abriss. Also wirklich schlimm, ja, das ist schon sehr schlimm. Aber von unserer Organisation und auch so aus dem näheren Bekanntenkreis von unseren Leuten ist niemand ums Leben gekommen dort. Gott sei Dank.
Solche gefährlichen Situationen sind prägend, klar, hat aber in dir jetzt nicht bewirkt zu sagen, nein, ich mache das nicht mehr, ich gehe da nicht mehr hin, das ist mir zu gefährlich. Ich meine, du hast auch hier eine Familie, sondern dich treibt ja was an. Genau. Du bist zum vierten Mal, viermal schon dort gewesen jetzt?
Dreimal dort, ich gehe jetzt Ostern wieder.
Zum vierten Mal. Genau. Was treibt dich da an?
Also diese Arbeit dort, zum einen treibt mich an, dass unser Projekt da einfach wirklich wächst und man wirklich, obwohl wir jetzt wirklich erst seit zwei, drei, ich sage immer wir, weil meine Schwester geht auch immer mit, die ist Kinderärztin und Osteopathin, darum bin ich immer auf dem Wir. Dass es einfach unheimlich viel schon gewachsen ist und vorangeht. Also obwohl wir jetzt wirklich erst seit drei Jahren da mitmachen, ist schon viel passiert und man hat einfach eine tolle Erfahrung. Die Menschen dort wachsen einem langsam auch ans Herz, die ganzen Übersetzer und vor allem auch die Ärzte dort und die Organisatoren, die kennen wir jetzt einfach richtig gut. Man geht ja auch mal abends noch aus oder so. Und es ist einfach super schön, die weiter zu unterstützen. Und ich finde nichts toller, also ich fände nichts schlimmer, als wenn ich nicht mehr hin dürfte. Ja, ich finde das 10-mal toller als irgendeinen langweiligen Strandurlaub, dass ich da einfach einmal im Jahr hin kann. Das macht mir unheimlich Spaß und es ist auch die Gefahr und das Risiko ist wirklich gut abzuschätzen. Also ich nehme diesmal jetzt auch meine Tochter mit, die wird 17 dann dort und die kann da gut auch schon mit. Muss halt auch Malaria-Prophylaxe machen und vielleicht noch manche Impfung, aber im Prinzip kann ich sie da super mitnehmen. Wird auch gut auf uns aufpassen, also genau.
Ist es für dich dann, natürlich du verfolgst deine ernste Sache und hilfst Leuten, aber ist es für dich dann quasi so vom Gefühl her gleichzusetzen wie dein Jahresurlaub? Weil es ist ja körperlich und physisch anstrengend.
Ja, nö, so anstrengend ist es eigentlich nicht. Es ist jetzt auch nicht wie ein Urlaub zu sehen. Ich sehe es schon eher eigentlich aus beruflicher Sicht. Und einfach diese Verbindung, dass ich da arbeiten kann und in so einem Land einfach, das hatte ich ja in Peru auch, dass man dann einfach im Land was mitbringt, was geben kann. Und auf so einer Ebene, wo es um Krankheiten und so intime Dinge eigentlich geht, da kommt man den Menschen einfach sehr, sehr nahe und lernt ein Land einfach nochmal ganz anders kennen. Man wird auch anders aufgenommen. Schon wenn wir mit unserem T-Shirt, wo eben draufsteht Humanitarian Aid, da werden wir in jedem Laden drauf angesprochen. Man ist natürlich gern gesehen, wenn man zum Helfen kommt. Und das ist sehr schön, weil man dann einfach wirklich nah Kontakt kriegt. Das habe ich nicht, wenn ich in irgendeinem Hotel sitze und dann irgendwie bloß am Strand rumhänge.
Also bevor du diese ganze afrikanische Geschichte gemacht hast, warst du auch schon in Peru aktiv. Was hast du da gemacht?
Das war von unserer Schule, das DOK, dieses Osteopathiekolleg, das hat eigentlich die Mutterschule in Montreal und die fahren immer nach Peru, das ist für die natürlich geschickter, für uns ist Afrika jetzt geschickt, weil keine Zeitverschiebung ist oder wenig, das ist wirklich praktisch, weil man die zwei Wochen dann voll arbeiten kann, aber verliert einfach keine Jetlag-Zeit. Und in Peru, das war eben damals im fünften Jahr meiner Ausbildung, da wird es angeboten, das ist so ein Stück weit auch wie eine Fortbildung, da ist man dann zu Gast vom Lions Club dort, da waren wir in Arequipa, und in Mollendo, also ganz am Meer unten, und haben da eben auch kostenlos medizinisch die Leute versorgt. Mit Osteopathie in erster Linie. Da hat man auch Ärzte da, aber es waren noch mehr, dann nur Osteopathie. Das in Afrika ist umfassender, ja, da hat man auch noch Kleider dabei und auch noch, was weiß ich, irgendwie ein bisschen das besser organisiert. Das macht mir mehr Spaß auch da in Afrika.
Du siehst ja in Afrika, also das ist auch gesagt, die ganze Natur und so sehr viele schöne Sachen. Es gibt aber auch sehr unschöne Sachen wie das Thema Beschneidung. Da seid ihr ja auch sehr aktiv. Und das ist ein sehr umfassendes Thema, deswegen würde ich sagen, wir spielen jetzt nochmal ein Musikstück und dann gehen wir da ein bisschen auf deine Erfahrungen damit ein und wie sich das entwickelt.
Gut, gerne.
Die Plattform bei FreeFM. Heidi, du hast Musik heute selber mitgebracht. Was haben wir da gehört?
Das waren die Tramps mit zwei M. Und Strings of My Heart hieß das Lied.
Wir waren gerade stehen geblieben. Du hast von den schönen, faszinierenden Seiten erzählt, wenn du in Afrika unterwegs bist zum Helfen. Du bist da eben mit einer gemeinnützigen Organisation. Ihr helft zum einen medizinische Versorgung, so Grundsachen, Verletzungen, aber ein großes Thema ist eben auch noch die Beschneidung bei Frauen. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was es damit auf sich hat mit dieser Beschneidung.
Genau, also die Genitalverstümmelung ist natürlich in Afrika immer noch leider ein riesengroßes Thema. Also eigentlich weltweit auch ein großes Thema nach wie vor. Und als wir zum ersten Mal hingekommen sind und an diesem Einführungstag, wo wir eben so ein bisschen in die Tropenmedizin eingeführt wurden, die eigenen Medikamente und so weiter, da wurde das so kurz auch angesprochen, dass wir eben bei den Maasai unten oder auch im Norden bei den Pokot, dass man da mit der Beschneidung, also die Probleme, die mit dieser Frauenverstümmelung zusammenhängen, konfrontiert wird. Und das wollte sie uns eigentlich nur aufzeigen. Wir waren erstmal völlig schockiert, dass das noch gang und gäbe ist. Also je nach Stamm wird es eigentlich nur zu 100% betrieben. Und das hat uns sehr schockiert, einfach prinzipiell, weil wir dachten ja alle seit Wüstenblume und in den 90er war das ein Bestseller. Seitdem ist das mehr oder weniger vom Tisch. Und es wird ja auch viel Aufklärungsarbeit seither gemacht, aber nach wie vor ist es einfach noch ein Riesenproblem und die Mädchen werden, wenn sie verheiratet werden sollen, und das kann von 5 Jahren bis 19 Jahren jederzeit praktisch passieren, dass jemand kommt und sagt, ich will deine Tochter heiraten, und dann wird die beschnitten und für die Hochzeit fertig gemacht. Und dabei werden eben die großen und kleinen Schamlippen abgeschnitten, je nachdem, was zur Verfügung steht, mit Messer oder Rasierklinge oder tatsächlich mit einem scharfen Stein. Also das ist schon wirklich so, wie man es hört, und auch wirklich mit Dornen zugenäht, ohne Betäubung, ohne Desinfektion. Beine zerbunden, je nach Stamm, bei den Maasai ist es nicht so, aber bei anderen Stämmen werden die auch noch zugenäht dann wieder, also was auch später Probleme macht beim Schwanger sein und entbinden und so weiter. Und beim Sex natürlich sowieso immer mit Schmerzen verbunden. Also die haben wirklich ihr Leben lang große Probleme. Und sie wollte uns eigentlich, diese Nef Mataro, die diese Divinity Foundation gegründet hat, die wollte uns eben darauf hinweisen, mit was für Problemen wir konfrontiert sind. Es sind dann eben behinderte Kinder, weil die bei den Geburten eben nicht schnell genug rauskommen und dann Sauerstoffmangel erleiden bei der Geburt. Sowie eben Narbengewebe und alles, was mit diesen Blasen, Entzündungen und überhaupt eben Unterleibsproblemen und diesem ganzen Narbengewebe zusammenhängt, eben Probleme macht, aus osteopathischer Sicht dann auch wieder.
Wie war das dann, als du das erste Mal auf so einen Fall gestoßen bist für dich? Das eine ist ja, das im Film zu sehen, und das ist ja schon recht schlimm.
Genau.
Jetzt bist du dort und jetzt kommt...
Also das war ganz unterschiedlich. Wir hatten viele junge Mädchen, die noch ganz unbedarft, ja kurz davor sind, die teilweise sich schon freuen, dass sie bald beschnitten werden, die sicher auch nicht wissen, was da gemacht wird. Dann hatten wir 2, 3 Kinder, die wurden, da hatte ich auch schlimme Fotos, und das hat uns eigentlich am meisten mitgenommen. Die sind dann so schwarz anzogen nach der Beschneidung die nächsten 6 Wochen. Und die hatte Hochfieber, die war ganz septisch und wirklich schwer krank auch, weil sich das natürlich auch alles entzündet. Also das hat uns eigentlich fast am allermeisten mitgenommen, wenn das so zeitnah frisch ist. Und wo es dann, also auch jetzt wieder im November, so Mutter, 14-jährige Mutter mit Baby auf dem Arm, also einfach sehr junge Mütter dann später, wo man halt auch weiß, dass die das alles schon hinter sich haben, und die haben teilweise ganz traumatisierte Gesichter auch einfach, so ganz versteinert. Was uns dann wieder auffallen ist, die alten Frauen, die sehen oder wirken relativ gesund auch wieder. Also sie sind jetzt nicht bis ins hohe Alter dann völlig traumatisierte Menschen im Ganzen. Also es sind sehr starke, tolle Frauen, die da auch leben, aber die Beschneidung selber ist wirklich ein Riesendrama nach wie vor.
Ja, und wie gehst du damit um, wenn da so ein junges Mädchen vor dir steht und sich auf ihre Beschneidung freut?
Wir versuchen, die Kinder aufzuklären, vor allem auch die Eltern, vor allem auch den Mann, der das Mädchen heiraten möchte. Also man versucht wirklich mit Aufklärung zu erklären, was da gemacht wird. Da passiert auch viel von den Maasai selber, also vor allem eben die Generation jetzt und vor allem auch die jungen Männer jetzt, an denen liegt es im Prinzip, uns da aufzuklären. Das sind ja auch nicht nur die Weißen. Es ist zwar immer auch gut, sagen auch, man kommt mit, es ist besser, wenn ein Weißer dabei ist und das auch erzählt. Die Sachen über AIDS haben ja auch gestimmt, das haben sie jetzt auch langsam verstanden. Also es ist jetzt auch nicht mehr so, dass sie sofort die Türen zuschlagen, wenn da ein Weißer kommt. Es ist auch so, dass es von der Regierung in Kenia illegal und verboten ist. Also es ist schon so weit auch klar, dass das keinen Weg mehr dazu hat, dass man die Leute weiter beschneidet und verstümmelt. Ja,
das ist ja wieder alle Menschenrechte. Das Gesetz und das andere ist die Umsetzung.
Genau, es wird auch, oder sie gehen über die Grenze nach Tansania rüber. Also da gibt es natürlich genug Möglichkeiten, und es werden auch immer noch viele Mädchen beschnitten, aber dadurch, dass die Bevölkerung immer mehr darauf hingewiesen wird und über auch teilweise Internet, über kleine medizinische Zentren oder eben über so Aufklärungskampagnen, die wir machen, die Maasai selber machen, je nachdem, wie sie eingestellt sind. Auch an Schulen wird es immer mehr thematisiert. Es muss einfach aufgeklärt werden. Und dann ist die Hoffnung natürlich auch, dass es immer weniger Mädchen passiert oder dass eben auch immer mehr Frauen und Mädchen aufstehen und in dieses Rescue Home flüchten, dass wir jetzt eben auch eins aufbauen. So gibt es ja auch mehrere. dass sie einfach wissen, wo sie hin können, oder auch die Mütter wissen, wo sie ihre Töchter hinbringen können, dass sie das umgehen.
Also diese Rescue Homes, da arbeitest du ja dann auch mit. Mhm. Wie muss mir das vorstellen, wie ein Frauenhaus?
Ein bisschen, es sind aber Kinder, es sind eben ausschließlich Mädchen im Alter von 6, 7 Jahren in der Regel bis 15, 16. Und die leben dort dann mit 2, 3 Frauen, die richtig eingezäunt, also die muss man richtig beschützen und bewachen, weil da kommt schon der ein oder andere Vater und möchte seine Tochter auch wieder da rausholen. Also die
und dann?
Muss man richtig auf die richtig aufpassen, ja, dass sie beschneiden kann, verheiraten kann.
Nee, ja, und dann der Vater kommt jetzt und sagt, hier, nee, meine Tochter geht mit. Ich meine, dann kannst ja du nicht als fremde Person sagen, nein, die bleibt da.
Also oder? Die zwei Frauen, die haben schon so mitternächtliche Streits und Attacken. Die haben jetzt 2 Hunde auch, die aufpassen. Also die waren richtig beschützt, die Mädchen dort. Und es gibt eben auch genug im Umfeld von diesem Rescue Home jetzt da bei den Maasai, die helfen, also die Frauen sofort anrufen können, die haben auch alle Handys, auch wenn man es nicht denken wird unter diesen traditionellen Gebändern, okay. Also das haben sie dann doch Gott sei Dank alle und auch ein ganz gutes Netz und da wird sofort Hilfe geholt, also es ist illegal, wir haben auch extra einen Anwalt, der für uns ehrenamtlich das Ganze auch dann noch regelt und bearbeitet. Es gibt zwar viel Korruption und auch durchaus Polizei, die gar nichts macht, aber wir haben eben auch 2, 3, die man dann wirklich auch anrufen kann und im Notfall wird dieser Vater dann sofort verhaftet und auch eingesperrt. Also das wird dann schon auch richtig unterbunden. Ja, und es ist illegal. Also da sind wir schon rein rechtlich schon noch auf der rechten Seite.
Genau. Und diese Mädchen, werden die dann aus ihrem Stamm verstoßen?
Das ist die zweite Problematik eben. Sie können erstmal nicht in der Familie bleiben meistens. Selbst wenn die eigene Mutter das Kind bringt oder so ein Paar drumherum, so ein Stamm, es sind eben immer mehrere Familien dann, die zusammenleben und das ist tatsächlich ein Problem. Was auf lange Sicht auch unser Ziel ist, dass die Frauen bleiben können, aber da ist es noch sehr weit hin. Im Moment muss man wirklich schauen, dass sie aus der Familie erstmal rauskommen, eine normale Schulbildung bekommen, eventuell irgendein Handwerk oder irgendwas erlernen können, wo sie einfach auch unabhängig von den Männern erstmal leben können, weil das lässt sich so einfach noch nicht machen. Wir wollen aber natürlich auch, und das werden die Maasai auch früher oder später verstehen, dass es keinen Wert hat, wenn dann alle Frauen in die Stadt gehen und nach Nairobi und sonst wohin, weil sie so nicht mehr nehmen. Also das werden sie schon lernen auch, dass sie ihre Frauen halt auch unbeschnitten nehmen müssen.
Kommt es auch häufig vor, dass die Frau, das Mädchen dann sagt, ich werde da ausgestoßen, ich gehe zurück und lass mich lieber beschneiden?
Also sie haben schon Heimweh, in der Regel wollen sie es nicht, weil sie sind eigentlich mit den Mädchen und auch diesen Frauen, die sie betreuen, in einer sehr, sehr starken Gemeinschaft. Und sie sind sich alle wirklich ganz klar einig, dass sie das nicht haben wollen und dass das ein Leben lang Probleme macht. Und auch oft der ältere Schwester oder die eigene Mutter hat die Mädchen auch ganz klar aufgeklärt, dass das so, also es gibt schon immer wieder, dass sie einbrechen oder das dann am Schluss vielleicht mit 18, 19 vielleicht dann doch noch machen, aber es ist auch immer noch mal was anderes, ob man das selber dann entscheidet als Erwachsener oder ob man einfach mit 8 verstümmelt wird.
Und wie sieht es mit den jungen Maasai-Männern aus? Gibt es da ein Umdenken? Weil ich schätze mal, dass es dann vor 10 Jahren noch hieß, wenn die Frau nicht beschnitten ist, dann ist das keine Option. Für mich. Wie ist das jetzt heutzutage?
Also das ist natürlich immer noch eine Problematik, auch da muss man viel aufklären und es gibt solche und solche. Also wir arbeiten viel mit jungen Maasai-Männern zusammen, die haben selber sogar ein Theater, also die sind alle gegen Beschneidung, die haben unbeschnittene Frauen auch, also sind richtige Vorreiter da unten und kommen aus einflussreichen Stämmen auch, also da hat uns auch dieser eine eben das Land geschenkt und geweiht, dieser eine Stamm praktisch, wo wir unser Rescue Home bauen dürfen. Also es gibt eben solche und solche wie überall. Manche Familien sind einfach nur traditioneller oder mehr in ihren alten Dingern verwurzelt und je nachdem, was da an Revolution in der Familie passiert, ändert sich das dann peu à peu. Also es wird sich schon was ändern, aber eben immer nur über Aufklärung. Die Frauen, die Männer, alle müssen einfach verstehen, dass man nicht einfach einen jungen Menschen so verstümmeln darf.
Du hast gesagt, du hast selber auch eine Tochter. Mhm. Die geht jetzt auch im April mit. Mhm. Aber wie ist es denn für dich, wenn du bist da 2 Wochen und in dieser einen Woche eben hast du dann auch vermehrt mit dem diesem Beschneidungsthema zu tun und dann kommst du wieder und siehst hier deine junge Tochter.
Da bin ich heilfroh, dass wir hier so frei und sicher leben können und dass wir selbstbestimmt sein dürfen als Frauen. Da sind wir natürlich weit voraus, Gott sei Dank. Bin ich schon sehr froh. Ich habe auch schon überlegt, ob ich länger in Nairobi lebe, aber mit 2 so Teenies, wo man um 6 Uhr abends bloß noch bewacht raus darf. Das kann ich mir jetzt im Moment auch nicht vorstellen. Mit kleineren Kindern würde ich sogar eher machen, weil das auch, die profitieren viel, wenn sie mal in einer anderen Kultur sind oder einfach auch noch ein paar andere Sprachen lernen und so weiter. Aber im Moment in dem Alter jetzt, wo sie einfach genießen, mal selber abends nur in die Stadt und erst um 10 Uhr heim und ich mache mir da auch kaum Sorgen, das wäre dort nicht möglich. Ja. Aber sie jetzt für 2 Wochen mitzunehmen und gerade mit den jungen Mädchen, die sind ja genauso alt, da können alle nur profitieren. Und auch handwerklich zeigt ihnen dann vielleicht, wie man häkelt oder strickt oder solche Dinge oder nähen. Also die kann mit den Mädchen sicher super viel auch machen. Und mit ihnen sich auch austauschen. Ich glaube auch, dass es ganz gut ist für die Mädchen dort, wenn sie später, auch wenn wir wieder zu Hause sind, einfach einen Austauschpartner haben, mit dem sie einfach auch mal europäische Gepflogenheiten kennenlernen können oder das ein oder andere einfach nochmal vielleicht eine Sprache lernt oder mal kommt oder was auch immer, einfach da für die Zukunft auch in dieses globale Denken mit reinrutschen dürfen. Ja.
Durch die Mithilfe, die ihr da gebt, jetzt nehmen wir mal die Beschneidung in Klammern, hast du da keine Angst, eine Kultur kaputt zu machen?
Also das Thema ist natürlich immer wieder eine große Frage und wir brechen im Moment natürlich schon eine große Sache auf, indem wir wirklich die ganzen Mädchen rausnehmen, mehr oder weniger, oder die kommen ja freiwillig oder werden gebracht. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt durch die Dörfer rennen, alle Mädels einsammeln. Aber es ist einfach so eine Unverschämtheit, Menschen so jung zu verstümmeln, dass da einfach was passieren muss. Es ist illegal, es widerspricht allen Menschenrechten, allem, was man kennt. Es ist eine pure Frauenunterdrückung. Und deshalb sind wir eigentlich schon auf der sicheren Seite. Und natürlich ist es traurig, dass manches nicht so bleibt auf unserer Erde, aber da werden wir sowieso vieles nicht mehr ausbremsen. Und ich glaube, alles in allem ist auch Afrika geholfen, wenn die Mädchen auch ganz normale Schulbildung erfahren, Berufe lernen und einfach die Möglichkeit haben, selbstbestimmt zu leben.
Wie ist es da mit Schulbesuchen? Wie weit ist eigentlich so eine Schule von so einem Dorf entfernt?
Ja, es gibt schon hier und da immer wieder Schulen. Manche Kinder müssen 2 Stunden laufen. Manche Kinder sind dann eben unter der Woche woanders praktisch und wohnen dann halt auch nicht zu Hause. Aber also so klassische Internate sind jetzt da draußen nicht. Es sind dann schon Schulen, aber bis zu 1000 Kinder gehen dann dahin. Also schon relativ groß, so dünn besiedelt, wie es da ist. Ein relativ großes Schulzentrum dann quasi. Und auch genau dahinter ist jetzt unser Rescue Home. Also unsere Mädels sind wunderbar beschult und es ist auch sehr offene und revolutionäre Schule, die eben auch gleich dieses Beschneidungsthema mit im Lehrplan hat. Das ist wirklich toll. Das sind tolle Lehrer, die auch dort akzeptiert sind, die auch von dort kommen. Das sind auch Maasai, die einfach in Nairobi studiert haben und ein ältester Sohn oder so darf das ja dann doch Gott sei Dank immer. Und mittlerweile ist auch dort die Schulpflicht für Mädchen, auch erst seit kurzem, aber immerhin. Und deshalb ist es schon möglich. Es scheitert eher vielleicht mal an der Schuluniform, die sie sich nicht leisten können oder solche blöden Sachen eigentlich.
Weißt du was über so einen Lehrplaninhalt? Also da wird man jetzt ja wahrscheinlich nicht Kurvenberechnung haben zum Beispiel.
Ja, es ist schon sehr basic, aber wir haben neulich in der Schule die ganzen Kinder entwurmt und wegen so einer Hautkrankheit auch alle eingeschmiert, sind wir durch die ganzen Klassenzimmer durch und es ist jetzt auch nicht nur Pillepalle. Also die haben schon durchaus richtig nach dem englischen System im Prinzip schon richtige Inhalte. Doch, und sehr detailliert, die hatten da Bio, also das war schon sehr.
Aber wahrscheinlich auch so Fächer irgendwie wie Anatomie, zum Beispiel Ackerbau oder sowas wird ja eher dann mal benötigt.
Ja, wäre auch vielleicht auf lange Sicht, aber in der Schule selber ist das kein Thema.
Also doch schon also ein bisschen so europäisch ausgelegt.
Vom Kenia Lehrplan war ja lange englische Kolonie und deshalb.
Ist es daran orientiert?
Ist es schon das englische Schulsystem, genau. Okay. Mit den Uniformen und auch super streng, also schon so Rohrstock und so. Das ist leider auch so.
Ja. Wow.
Ja. Okay. Also schon streng und die sind auch so neigquetscht, die hocken ja dann da auch
ja, bei so viel 30 Schülern,
in einem kleinen Zimmerle, genau, und kriegen dann so 3 Pötte Mais zum Mittagessen, also ist schon basic, aber immerhin Schulbildung,
aber versorgt,
das ist super, ja, das ist auch gut.
Eben. Ja. Okay, hören wir noch mal ein Musikstück von dir an.
Gerne.
Lassen wir uns noch mal überraschen.
Ja.
Zurück bei der Plattform auf FreeFM. Die Musik, die du gerade gehört hast, hat unser Talkgast heute mitgebracht. Was haben wir denn da gehört?
Das war I'm So Green von Ken. Ein wunderbares Lied.
Dein persönlicher Soundtrack.
Ja.
Zu Gast ist Heidi Geismeier. Du bist zum einen Osteopathin und zum anderen eben arbeitest du mit der Divinity Foundation zusammen. Mhm. Das ist eine Organisation, die sich in Afrika engagiert und zum einen medizinische Versorgung gewährleistet und zum anderen sich eben auch mit dem Thema Beschneidung auseinandersetzt. Da hatten wir eben gerade drüber gesprochen. Du warst schon öfter mit da dabei. Insgesamt wird es jetzt das vierte Mal sein im April.
Ja.
Du freust dich schon richtig drauf.
Ich freue mich sehr drauf, weil wir jetzt eben an unserem neuen Projekt da ein bisschen länger sind. Diesmal alle unsere Töchter mitnehmen, also die Gynäkologin, die uns immer aus Essen unterstützt und dabei ist und mehrere. Wir haben eben festgestellt, dass wir alle so Teenager selber Kinder haben und die diesmal einfach mitnehmen und dann in dem Projekt, wo dann an Ostern 50 Mädchen leben werden, mit den Mädchen arbeiten und denen Sachen beibringen, ob es dann massieren ist oder handwerkliche Dinge, einfach um ein bisschen eine Unabhängigkeit von den Männern und eine Zukunftsperspektive zu bekommen.
Wenn man jetzt kein Arzt ist oder nicht medizinisch geschult ist, wie kann man trotzdem helfen, wenn einen so etwas interessiert?
Also es gibt sehr, sehr viele, zum einen natürlich immer Geld spenden, am besten an kleine Organisationen. Es gibt sehr viele kleinere Organisationen, da bleibt das Geld einfach nicht so groß auf der Strecke, sondern kommt auch wirklich eins zu eins an, weil die meisten Mitarbeiter ehrenamtlich sind. Das ist bei uns nicht anders. Wir haben die Divinity Foundation Seite, da kann man über den Spendenbutton auch eine Quittung bekommen. Das ist natürlich super. Zum anderen gibt es aber auch bei uns die Möglichkeit mitzukommen, also je nach Projekt und was so los ist, kann man auch, ein, zwei Leute hat man auch jetzt dabei, der Klaus Oster war ein super Typ aus Essen, der uns, der gar nicht medizinisch ist, der hat am Schluss aber auch die ganze Apotheke geschmissen, also man kann überall und immer helfen, also man kann bei sowas schon mitmachen und ansonsten gibt es auch in den ganzen Reiseführern und auf und sicher im Internet auch sonst wo zu finden, also gerade im Lonely Planet für Kenia habe ich gesehen, zwei ganze Seiten mit Adressen, wo man mit Straßenkindern und so weiter einfach arbeiten kann. Also wenn man so sich engagieren möchte, gibt es überall die Möglichkeit, für kurz, für lang, also von ein paar Wochen bis zu Jahren kann man eigentlich überall ein bisschen helfen. Und so eine Erfahrung ist schon wirklich toll und es hilft auch was. Also kann man schon machen, sollte man machen.
Wie ist jetzt von deinem Erfahrungsstand her, wie entwickelt sich's? Ist es eine sehr, geht es sehr langsam voran in Kenia? Geht es relativ schnell voran?
Gemischt. Also es ist schön, ist, dass es vorangeht. Uns war es zuerst natürlich alles zu langsam. Wir waren, wie gesagt, erstmal entsetzt, dass, obwohl die Beschneidung jetzt seit Jahren verboten ist oder seit 30 Jahren eigentlich auf dem Tisch liegt, doch noch so viel Beschneidung gemacht wird und eben manche völlig noch gar nicht aufgeklärt sind oder sich dem auch ganz verweigern. Aber da, wo wir jetzt angesetzt haben, was wir machen, geht super schnell voran. Also wenn man es gescheit macht und einfach versucht, die Leute mit ins Boot zu holen, dann geht auch richtig was voran. Also das hat sich jetzt mit diesem Rescue Home, das ging wirklich super schnell im Moment. Und wie gesagt, das haben wir eigentlich in den letzten ein, zwei Jahren so angedacht. Und an Ostern leben da jetzt schon 50 Mädchen, die wir einfach dann vor dieser Genitalverstümmelung bewahren können. Und das ist doch schon mal eine ganze Menge.
Ist es mit 50 voll?
Das, was wir da bauen, ja, mehr als. Also das ist dann randvoll. Die werden sich da selber ernähren. Da haben wir jetzt auch Essenpflanzen und Bäumepflanzen und Ziegen und Kühe und so. Also die sind da richtig mehr oder weniger autark, versorgen sich da selber. Da können nicht mehr leben. Aber muss man halt wieder eins bauen.
Benötigt es viel Unterstützung auch aus deinem privaten Umfeld hier in Deutschland, von deiner Familie, dass du sowas umsetzen kannst? Weil klar. Ich meine, du arbeitest ja auch noch 100%, hast eine Praxis.
Klar, also natürlich, meine Eltern müssen immer wieder einen Hund nehmen oder Freunde müssen meinen Hund nehmen, wenn ich weg bin und meine Kinder umeinander jonglieren. Zum Glück konnten wir die Daten immer so ein bisschen mit belegen, weil wir jetzt mittlerweile einfach schon eine recht große Gruppe sind, die immer zusammenkommen und wir sagen dann gleich, da haben wir Ferien, also bitte regelt das so. Die Ostern sind immer zwei Wochen, das passt perfekt und im Herbst war es natürlich eine Woche noch Schule, da mussten meine Eltern dann einfach einspringen und Freunde müssen Kinder hin und her fahren oder, wie gesagt, Hunde füttern oder Katzen rauslassen oder sonstiges. Also klar, da muss jeder ein bisschen mithelfen. Das tun sie auch, Gott sei Dank. Und das Projekt jetzt wurde sogar nach unserer Mutter benannt. Nein. Unsere Las Angeles doch, weil eben meine Schwester und ich da sehr viel machen. Und ohne die Unterstützung unserer Mutter wird es natürlich nicht gehen. Oder unsere Eltern.
Okay.
Genau.
Dann sind Sie an dieser Stelle mal gegrüßt, oder?
Ja, ein herzlichen Gruß. Meine Mutter sitzt auf Sri Lanka, die wird es jetzt nicht hören. Papi schon eher.
Falls jemand da draußen noch mehr Informationen haben möchte, eben zum einen hast du es schon genannt, zum anderen würden wir sonst einen Kontakt herstellen, dann kann man sich da direkt bei dir noch Infos holen.
Ich erzähle gern über das und habe 1000 Fotos und wen es interessiert, jederzeit gerne, ja.
Gut, es ist schon 5:05. Dann vielen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank, dass ich hier reden durfte.
Und weiterhin viel Erfolg dann bei den Projekten.
Dankeschön, ja.
Zu Gast war Heidi Geismeier. Mein Name ist Carmen Santiago. Ich habe auch die Technik gefahren und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.